Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Nachmittagsvortrag mit dem Titel Der Glaubenskampf und die Treue zu Gottes Wort, passend zum Reformationstag und zur Reformationsfeier. Wir wollen in Ergänzung zu dem, was wir heute Morgen gehört haben, im Zusammenhang mit der Ölbergrede des Herrn Jesus, Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21, da wollen wir drei Kapitel anschauen, die alle auch mit der Endzeit zu tun haben, aber voll sind von ganz praktischen, direkten Anweisungen, Ermahnungen, Mutmachungen zum Leben in der Endzeit. 2. Timotheus 3, 2. Petrus 3 und Judas 1. Und da werden wir sehen, das ist eine wunderbare Ergänzung zu dem, was wir heute Morgen gesehen haben. Heute Morgen sollte klar geworden sein, wir leben wirklich in der Endzeit. Und die Endzeit hat begonnen, nach dem prophetischen Wort, mit der ersten Einwanderungswelle von Juden zurück ins Land der Vorfahren. Das war 1882. Und diese ganze Epoche bis heute bezeichnet die Bibel als Endzeit, im Gegensatz zu dieser Epoche davor, wo das jüdische Volk fast 2000 Jahre unter den Völkern der Welt zerstreut war. Wir lesen in 2. Timotheus 3. Paulus schrieb diesen Brief aus der Todeszelle in Rom um 67 nach Christus. Und zwar wusste er, dass er bald abscheiden würde. Er wusste um seinen Märtyrertod, der bevorstand. In Kapitel 4 sagt er, dass die Zeit seines Abscheidens gekommen ist. Und so gibt er in diesem letzten Brief die wichtigsten Herzensanliegen zum Schluss noch weiter. Und dieser Brief ist voll von praktischen Anweisungen für das Leben in der Endzeit. Vers 1. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig oder man kann auch übersetzen arrogant, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Man könnte auch übersetzen gottlos oder frevelhaft oder gar greuelvoll. Ohne natürliche Liebe. Das griechische Wort astorge wird übersetzt mit ohne natürliche Liebe. Es gibt im Griechischen verschiedene Wörter für Liebe. Zum Beispiel Agape, besonders um die göttliche Liebe auszudrücken. Philia, um Liebe auszudrücken gegenüber denen, die zur eigenen Gemeinschaft gehören. Und so weiter. Aber Storge bezeichnet speziell Liebe von Eltern zu Kindern und Kindern zu Eltern. Und wenn hier steht Astorge, dann heißt es ohne diese natürliche Liebe. Und dann unversöhnlich. Die Liste geht weiter. Verleumder, unenthaltsam, grausam, man könnte auch übersetzen brutal, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, man kann auch übersetzen mit roh oder wild, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Religiosität oder Frömmigkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Gehen nochmals zurück zu Vers 1, sieht man das? Das ist ein Befehl. Dieses aber wisse. Es lohnt sich, wenn man den 2. Timotheusbrief für sich studiert, jede Befehlsform mit einer speziellen Farbe anzustreichen in der Bibel. Und dann wird man mehr als 30 Befehle finden in diesen 4 Kapiteln des 2. Timotheusbriefes. Übrigens, wenn man dasselbe machen würde mit dem 1. Timotheusbrief, dann hätte man auch mehr als 30 Befehle. Auch ein kurzer Brief, 6 Kapitel. Oder man könnte das auch mit dem Titusbrief machen. dann hätte man nochmals 30 Befehle. Ein Brief von 3 Kapiteln. Also mit anderen Worten, in diesen 3 kurzen Briefen haben wir zusammen vielleicht schon etwa 90 neutestamentliche Gebote. Nicht wahr? Es gibt manche im Judentum, die sind sehr stolz auf die 613 Gebote der Tora. Gott hat Israel am Sinai die Tora gegeben. Die 10 Gebote, die Zusammenfassung und dann hunderte von weiteren Geboten aufgeschrieben in 2., 3., 4. und 5. Mose. Israel steht, oder Israel wurde unter das Gesetz vom Sinai gestellt. Die Gemeinde steht nicht unter dem Gesetz vom Sinai, aber Galater 6 sagt, dass wir unter dem Gesetz des Christus stehen. Ein sehr interessanter Ausdruck. Wenn man den ins Hebräische zurück übersetzen würde, ich war Paulus, dachte auch Hebräisch, dann wäre das Torato Shel Mashiach. Ja, das ist ein Ausdruck, den kennen wir aus der rabbinischen Literatur. In dem Midrash zum Buch Kohelet, zum Buch Prediger, das ist ein Kommentar aus dem Mittelalter, da steht, die Torah, die wir in der heutigen Zeit lernen, kann man nicht vergleichen mit der Torah, die der Messias einmal bringen wird. Also, im Judentum war klar, wenn der Messias kommt, wird er eine neue Torah bringen. Und diese Torah wird auf einer höheren Stufe sein als die Torah vom Sinai. Warum? Weil es in Verbindung stehen wird mit einem neuen Bund, den Gott mit Israel einmal schließen wird. So steht das in Jeremia 31, 31. Ein neuer Bund mit Israel. Und damit war klar, dass der Bund vom Sinai dadurch alt gemacht wird. Wenn dasselbe Alte Testament von einem neuen Bund spricht, dann wird mit dem Ausdruck neuer Bund der erste Bund vom Sinai alt gemacht. Im Vergleich, ja? Und es war also klar, der Messias wird eine neue Tora bringen, die höher sein wird, und zwar höher in dem Sinn. Das Gesetz vom Sinai war gegeben an ein Volk, nämlich Israel, ausgezogen aus Ägypten, und die meisten von ihnen waren eigentlich nur äußerliche Bekenner, die gar kein Leben aus Gott hatten. Im Gegensatz zu einem Kaleb, der dem Herrn völlig nachgefolgt war, oder Josua, von dem das gleiche Zeugnis ausgestellt wird, oder Mose, von dem gesagt wird, kein Mensch ist so sanftmütig wie er. Aber die meisten unter ihnen hatten gar keinen Glauben. Und darum, in der Sache von Kadesh Barnea, haben sie versagt und hat dazu geführt, dass die Auszugsgeneration gar nicht ins Land kam. Nun, einem solchen Volk, das weitgehend gar nicht erneuert war im Herzen, wurde die Tora vom Sinai gegeben, um ein Zusammenleben als Volk zu ermöglichen. Aber wenn der Messias einmal kommen sollte, dann würde er eine Tora bringen, die den Gläubigen ins Herz geschrieben wird. Das heißt, die müssen echte, wiedergeborene Gläubige sein. Und darum sind diese Gebote der Tora des Messias höher, weil sie sich richten an Menschen, die wirklich eine Umkehr und eine Erneuerung erlebt haben. Und darum findet man zwar viele Parallelen zwischen dem Gesetz vom Sinai und dem Gesetz des Messias. Nicht wahr? Ehebruch ist nicht plötzlich erlaubt. Nur weil die Gemeinde nicht unter dem Gesetz vom Sinai steht, sondern unter dem Gesetz des Messias. Aber du sollst nicht Ehe brechen. Was ist das im Vergleich zu Epheser 5, 25? Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selber für sie hingegeben hat. Das ist viel mehr. Nicht nur nicht die Ehe brechen, sondern bereit sein, sich völlig für die eigene Frau hinzugeben. Das ist ein ganz anderes Niveau, nicht wahr? Und nicht nur, du sollst nicht stehlen, sondern Epheser 4 sagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern wirke vielmehr das Gute mit seinen Händen, damit er dem Bedürftigen mitzuteilen habe. Nicht nur, nicht wegnehmen, sondern da, wo es richtig ist und sinnvoll, geben. Ja? Wenn ich das so sage, sinnvoll. Es gibt manchmal Drogensüchtige am Bahnhof, die möchten Geld. Und es ist nicht sinnvoll, Geld zu geben, weil man weiß, sie brauchen das für Drogen. Dann wäre es besser, man kauft ihnen ein Sandwich. Da haben sie etwas zu essen. Also, aber eben nicht nehmen, sondern geben. Und so findet man zu ganz vielen Geboten der Tora eine Entsprechung im Neuen Testament, im Gesetz des Messias, aber auf einer höheren Stufe. Weil Gott von solchen, die wirklich wiedergeboren sind, viel mehr erwarten kann. Aber es gibt auch Unterschiede. Zum Beispiel das Gebot, den Sabbat zu heiligen, in den 10 Geboten, findet man im Neuen Testament in den Geboten des Messias nicht. Das heißt, die Gemeinde kennt kein Sabbatgebot. Und auch kein Gebot, dass man Quasten an den Kleidern tragen würde. Darum habe ich hier, Sie sehen, keine Quasten. Ja. Aber unter der Tora war das absolut notwendig, dass man diese Quasten trug aus blauem Purpur und weißem Leinen. So Fäden. Ja, und so gibt es noch mehr solche Unterschiede, aber eben auch viele Übereinstimmungen. Und nun, die Gemeinde kann sich rühmen, wir haben viel mehr als nur 613 Gebote. 2. Timotheus. Über 30. Und ich habe gesagt, 1. Timotheus auch, Titus auch, aber wir haben noch viel mehr Briefe im Neuen Testament. Jetzt müssen wir mal mit den Befehlsformen durchgehen, durch den Römerbrief, 1. Korinther, 2. Korinther. Und Sie wissen ja, wie es weitergeht. Ja, hunderte von Geboten und mehr als 613. Und sehr konkret. Und jetzt, hier haben wir ein solches Gebot. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Das ist ein Befehl. Gläubige müssen wissen, dass die Endzeit eine schwere Zeit sein wird. Das Wort schwer, griechisch chalepos, kommt nicht oft vor im Neuen Testament. Aber eine Stelle, wo es noch vorkommt, Matthäus 8, wo diese zwei besessenen Gadarener, von unzähligen Dämonen besessenen Gadarener aus den Grüften hervorkommen. Und da heißt es sehr wütend, sehr, und dann das Wort chalepos. Es bezeichnet auch die Wut von Dämonen. Also schwer heißt auch wütende Zeiten. Dämonisch wütende Zeiten, kann man sagen. Und es heißt auch rau, hart, gefährlich und so weiter. Und man muss das wissen. Warum betone ich das? Es gibt viele Christen, die sagen, man muss sich gar nicht so sehr mit Prophetie beschäftigen. Wichtig ist einfach, dass wir uns Predigten anhören, die uns sagen, was wir so im Alltag tun müssen. Ja gut, das ist jetzt eben so ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Die Bibel sagt, wisse, dass in den letzten Tagen schwer oder gefährliche Zeiten da sein werden. Man muss biblisch informiert sein über die Endzeit. Das ist eines der Gebote des Christus. Des Herrn Jesus an die Gemeinde. Und dann wird begründet, warum diese Zeiten schwer und gefährlich sein werden. Und dann werden die Menschen beschrieben in der Endzeit mit 19 Kennzeichen. Und das erste ist eigenliebig, sich selbst liebend. In der Trendforschung untersucht man, was sind so die ganz großen Veränderungen und Entwicklungen in der westlichen Gesellschaft. Die moderne Trendforschung, die ja sehr wichtig ist für Reklame, denn die großen Firmen, die müssen schon wissen, was morgen ganz besonders aktuell sein wird, um das Angebot sofort eben vorstellen zu können. Und so hat die Trendforschung herausgefunden, einer der großen Trends heute ist Selbstverliebtheit. Und das ist der erste Punkt von 2. Timotheus 3. Nun, könnte jemand sagen, also was da so aufgezählt wird, wie zum Beispiel den Eltern ungehorsam, das hat man doch schon immer gehabt. Und dann wird möglicherweise noch zitiert von den alten Griechen, Da gibt es eine Klage darüber, wie aufsässig und übel die Jugend ist. Ja, aus den Jahrhunderten vor Christus. Und wie sie eben den Eltern ungehorsam sind. Ja und? Das ist absolut biblisch. In Römer 1 und 2 beschreibt der Apostel Paulus die Völker im Allgemeinen ohne Gott. Und er beschreibt, sie haben sich von dem Schöpfergott abgewendet, haben begonnen, die Natur zu verehren. Und dann werden Wörter aufgeführt, die genau parallel sind zu 2 Timotheus 3. Und zum Beispiel auch dieser Ausdruck, den Eltern ungehorsam. Und der Apostel Paulus sagt, das ist die Folge von diesem massiven Abfall der Völker, in der Folge von Turmbau, von Babel, Völkerwanderung. Da haben sich die Völker von dem Schöpfergott abgewandt und haben ihre eigenen Religionen weltweit aufgebaut. Und das sind eben solche Folgen. Jetzt hier in 2 Timotheus 3 wird das auch erwähnt, als Endzeitzeichen. Und das muss man so verstehen. In 2 Timotheus 2 wird die Christenheit beschrieben. Und sie wird beschrieben als ein großes Haus, in dem goldene und silberne Gefäße sind und auch hölzerne und irdene. Die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Da beschreibt der Apostel Paulus, die Christenheit wird sich so entwickeln wie ein großes Haus, und zwar eine totale Vermischung von echten Christen und unechten. Und er sagt, und da gibt es Irrlehrer. Er erwähnt dort schon Beispiele aus seiner Zeit, Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Und den Glauben etlicher zerstören. Ja, und das sind Beispiele für Gefäße zur Unehre. Und da sagt er, wer ein Gefäß zur Ehre sein will, der muss sich von diesen Irrlehren trennen und sich absondern, dann kann Gott ihn als ein nützliches Gefäß gebrauchen. Also ganz wichtig, der 2. Timotheusbrief hat prophetisch im Auge die Christenheit und beschreibt, wie in der Endzeit in der Christenheit ein solcher massiver Abfall stattfinden würde, dass die Menschen wieder diese Kennzeichen aufweisen würden, wie damals im alten Heidentum. Römer 1 und 2. Das ist der Punkt. Es war nicht so, dass durch 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass es in allen Generationen so kennzeichnend war, dass die Kinder ungehorsam waren. Natürlich, alle Kinder müssen gehorsam lernen, das ist ganz normal. Aber dieses aufsässige, Autorität verachtende Verhalten, das sollte etwas ganz Typisches sein für die Endzeit. Und so ist es gekommen, ich habe heute Morgen von der 68er Bewegung gesprochen, und die hat ganz besonders betont eine neue Pädagogik. Kinder sollen selber herausfinden, was sie wollen und was richtig ist. Und wann sie ins Bett gehen sollen, und das ging ja noch, aber noch vieles andere. Also die 68er Bewegung hat die Jugend aufgestachelt, alle Autorität in Frage zu stellen und eben selber zu entscheiden, was für sie Recht und Unrecht ist. Und durch diese damals propagierte Pädagogik der Autoritätslosigkeit, also anti-autoritäre Erziehung, da ist eine Generation herangewachsen, die weiß nicht mehr, was Unterordnung und Gehorsam, Respekt ist und so weiter. Ja, jetzt haben wir zwei Dinge herausgegriffen. Eigenliebig sein, den Eltern ungehorsam, aber dazwischen gibt es noch geldliebend. Ja gut, die Menschen hatten noch immer Geld lieb. Ja, aber in Jakobus 5, dort haben wir nochmals ein neutestamentliches Kapitel, das ausdrücklich über die Endzeit spricht. Und das beginnt mit dem Aufruf, wehe ihr Reichen. Das heißt, dieses Kapitel macht klar, dass die Geldliebe und der bösartige Kapitalismus ein ganz besonderes Kennzeichen sein wird der letzten Tage, der Endzeit. Und in diesem Zusammenhang muss man das Geld liebend hier verstehen, wie eine Gesellschaft, die auch Geld hat, nicht nur Geld, von Geld träumt, die eigentlich alles hat, was sie will und dennoch nicht zufrieden ist und immer noch mehr möchte und nicht nur irgendwann mal etwas möchte, sondern sofort. Ja? Und damit hängt dann zusammen dieses prahlerische Tun. Hochmütig oder arrogant zu sein. Lästerer. Das heißt, alles eben runtermachen zu können, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Nicht wahr? Es gab auch im Schweizer Gesetz ein ganz klares Gesetz, das Gotteslästerung verbietet. Aber heute ist das alles möglich. Und ganz besonders, wenn das irgendwie getarnt wird mit Kunst und Film und Theater und so weiter. Keine Achtung mehr vor dem Heiligen. Das sollte alles so kommen. Hochmütig, arrogant, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar und dann unheilig. Gottlos, frevelhaft, greuelvoll. Und das müssen wir auch im Zusammenhang damit sehen, dass die 68er gelehrt haben, es gibt keine Moral, die fix steht. Man kann alles machen. Man kann die Ehe brechen, man kann mehrere Partner haben. Es ist alles möglich. Das ist dieses unheilig. Ohne natürliche Liebe. Ich habe heute Morgen das Problem der Abtreibung beschrieben. Seit der 68er Bewegung kam die Liberalisierung in der westlichen Welt. Und Fazit, weltweit seither bis heute weit über 1 Milliarde Abtreibungen. Ohne natürliche Liebe. Und das Astorgä weist speziell hin auf diese Liebe zwischen Eltern und Kindern. Wie ist das möglich, dass jemand dafür kämpfen kann, dass Abtreibung ein Recht sein soll, bis hin sogar ein Menschenrecht? Wie kann es sein, dass wenn ein Umzug gemacht wird für das Leben, dass Menschen, die beschimpfen aufs Übelste und wenn sie es könnten, auch tätlich angreifen würden. Was sind das für Leute? Das sind die Leute, die die Bibel beschreibt mit Astorgä, ohne natürliche Liebe. Der Mensch hat doch in sich hineingepflanzt vom Schöpfer eine ganz automatische Liebe zum neuen Leben, das geboren wird. Nicht wahr? Das ist etwas ganz Natürliches. Aber das wird bewusst mit Füßen getreten und verstampft. Unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam. Nicht wahr? Das hängt auch stark zusammen mit der Psychologie von Sigmund Freud, der gelehrt hat, dass verdrängte Triebe können Neurosen auslösen. Und das haben dann andere aufgenommen und haben gesagt, ja, wenn uns Freud schon zeigt, man wird krank, wenn man die Sexualität verdrängt und nicht einfach auslebt, ja, dann sollte man es auch ausleben. Nicht wahr? Die sind weitergegangen, als Sigmund Freud selber das ausgelebt hätte. Und das hat dazu geführt, dass die 68er stolz betont haben, ja, man muss das, es ist gesund. Ja. Wenn das stimmen würde, dann würden wir heute eine Zeit haben von seelischer Gesundheit. Aber das Problem ist, es ist ein Volksproblem, dass seelische Krankheiten, aber ich führe jetzt nicht alle auf die gleichen Ursachen zurück, aber dass ein großer Teil von seelischen Krankheiten in unserer Gesellschaft hängt zusammen mit diesem Unenthaltsamsein. Dass man eben gerade die Triebe, die der Schöpfer dem Menschen natürlicherweise hineingegeben hat, dass man die nicht beherrscht und in die richtigen Bahnen lenkt, sondern frei auslebt. Das macht den Menschen kaputt. Aber das ist gerade ein Kennzeichen. Unenthaltsam. Grausam, brutal. Wir haben heute Morgen gehört, wie eben die ganze Kriminalität so massiv zugenommen hat seit den 68er Jahren. Und das hängt eben damit zusammen, wie überhaupt Gewalt in der Gesellschaft so zugenommen hat, das Gute nicht liebend. Das kann sich sogar in so scheinbaren Nebensächlichkeiten zeigen, dass man einen Film, der irgendwie gut endet, verachtet. Ja, man hat lieber, wenn ein Film endet ohne eine Auflösung, im Chaos. Ja, ist das Liebe zum Guten? Nein. Aber das Kennzeichen unserer Gesellschaft, dass man das Gute gar nicht mehr liebt und sucht, sondern man sucht sogar das Hässliche. Nur ein Beispiel. Punk Rock. Was heißt Punk? Das ist ein Wort für Abfall. Punk ist eine Bewegung, die will der Gesellschaft beibringen, gut ist das Hässliche und das Schöne, das ist schlecht. Und das ist nicht gut. Das ist genau dieses, das Gute nicht liebend. Verräter, verwegen, roh oder wild. Man denkt, was die ganze 68er Bewegung auch im Zusammenhang mit Rock- und Popmusik gebracht hat, das hat zu einer Verrohung der Gefühle geführt. Und das kann man als Musiker zum Beispiel so testen. Ich war in der Zeit von Beethoven, da war man schockiert, wenn eine Sinfonie plötzlich mit einem Quartsechstelakkord beginnt. Skandal! Haben Sie einen Skandal gehört? Ich meine, das war ein Akkord, der eigentlich eine Auflösung verlangt. Ja, wie kann man ein Stück beginnen mit einem Akkord, der schwebt? Man muss doch zuerst stehen und dann sich so entwickeln und am Schluss muss er wieder stehen. Aber diese Feinheiten, die hört der moderne Mensch im Allgemeinen nicht mehr. Und es braucht immer noch Härteres, noch Powervolles, damit man überhaupt etwas empfindet. Und das ist ein Maßstab dafür, wie die Gefühle eben verhärtet worden sind. Ich mag mich erinnern, damals in den 60er Jahren, als diese neue Musik aufkam, mit den Beatles und Rolling Stones. Man kann sich das, wenn man ein junger Mensch ist von heute, gar nicht mehr vorstellen, wie stark das gewirkt hat. Wir haben gehört, das ist eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Denken, ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes Wollen und Sein. Aber heute würde ich sagen, was die Beatles gemacht haben, das ist doch nichts. Das hat überhaupt kein Power. Ja, die müssen mal Techno gehört haben damals. Nein, was ist geschehen? Die Gefühle sind immer mehr abgehärtet und abgedroschen worden. Und das hat zu einer Verwilderung der Jugend geführt. Aufgeblasen und dann mehr das Vergnügen liebend als Gott. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die man als Spaßgesellschaft bezeichnen muss. Das Wichtigste ist Spaß. Und die Frage nach Gott, das ist weniger wichtig, als dass man vielleicht das neueste iPhone in Händen hat. Ja? Und dann heißt es, die eine Form der Religiosität haben. Also, es ist nicht so, dass der moderne Mensch grundsätzlich sagen würde, ich bin nicht religiös und will mit dem Religiösen nichts zu tun haben. Aber es hat keine Kraft. Es ist inhaltslos und leer. Und dann wieder ein Befehl und von diesen wende dich weg. Lass dich nicht beeinflussen. Ist eine Gefahr für die Gläubigen. Darum muss man wissen, wovor man sich eben wegwenden muss. Und dann gehen wir weiter zu Vers 6. Denn aus diesen, also das bezieht sich auf diese ehemalige Christenheit, wo wir heute Morgen gesehen haben, eben Millionen einen Abfall vom christlichen Bekenntnis erlebt haben in den vergangenen Jahrzehnten und die eben diese 19 Kennzeichen aufweisen. Und jetzt heißt es, denn aus diesen, also aus dieser Namenschristenheit, die abgefallen ist von Gott und seinem Wort? Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen. Warum steht hier Weiblein? Es ist auch im Griechischen ein Ausdruck, der etwas Verächtliches in sich hat. Aber wir werden gleich sehen, warum. Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen, von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Einmal war eine Familie gerade am gemeinsamen Bibellesen am Esstisch und dann läutet es und dann steht da einer vor der Türe. Ist doch auch klar, was das für einer ist. Also, oder zwei, besser. Jetzt haben wir gerade von Ihnen gelesen. Ja, wie ist das möglich? Ja, wir haben gerade 2 Timotheus 3 gelesen, Vers 6, denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen. Ja, und die gehen oft gerade zu der Zeit, wo der Mann auf der Arbeit ist. Ja, und dann gibt es eben Menschen, ihr Leben ist nicht in Ordnung. Und das kann eben dazu führen, dass man lernt und lernt und lernt und lernt und man kommt nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Und das sind auch Endzeitzeichen, diese Sekten, wie Zeugen Jehovas und Mormonen, die von Haus zu Haus gehen und so Menschen versuchen zu verführen und von dem wahren Evangelium abzuhalten, weil sie einen anderen Christus verkündigen. Die bekennen nicht, dass Jesus Christus der ewige Gott ist, so wie die Bibel das ganz klar lehrt in Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1. Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese, also diese Menschen aus der Christenheit der Endzeit, widerstehen auch diese der Wahrheit. Menschen, verderbt in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens, also des wahren Glaubens. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Interessant, Jannes und Jambres, diese Namen findet man nirgends im Alten Testament. Nicht wahr? Aber trotzdem wissen wir, das sind die 2 Zauberer in Ägypten, die Mose Widerstand geleistet haben. Und zwar in jeder Rabbinerbibel haben sie mit ganz großen Buchstaben den hebräischen Text. Und dann kommt das zweitwichtigste, der aramäische Targum. Die Übersetzung auf Aramäisch mit Kommentar drin. Und in 2. Mose 7, 8 im Targum, Onkelos, steht eben dort, dass diese Zauberer Namen hatten. Und das bestätigt Jannes und Jambres hier. Also in der jüdischen Tradition wurden die Eigennamen überliefert und der Apostel Paulus nimmt diese auf unter Inspiration des Heiligen Geistes, weil diese Überlieferung richtig ist. Ja? Damit wird nicht der Targum als inspiriert hingestellt, aber die Tradition im Targum ist korrekt. Diese Zauberer haben Mose Widerstand geleistet und zwar wie? Indem sie die Wunder Gottes imitiert haben. Die haben auch Wasser in Blut verwandelt. Die haben auch eine Froschplage ausgelöst. Allerdings, als sie dann aus Staub Mücken machen sollten, da merken sie, das geht nicht. Das ist der Finger Gottes. Aus Tod Leben zu schaffen, das kann der Satan nicht. Ja? Aber Frösche vermehren, sie konnten auch ihre Stäbe hinwerfen und das waren Schlangen, die dann von Mose gefressen wurden. Und sie konnten auch die Hand reinschieben, aussätzig, rein, gesund. Die konnten auch heilen. Das waren richtige Heiler. Konnten auch krank machen. Und sie haben also die Wahrheit des Wortes Gottes durch Mose in Misskredit bringen wollen, indem sie eben diese Wunder auch konnten. Also, stellen wir uns vor, wir wären schon vor langer Zeit irgendwo gestrandet mit dem Schiff in der Südsee, auf einer kleinen Insel, und wir haben nur die Bibel und wir wissen nichts, was da geht weltweit und gerade auch in Europa und Amerika. Aber wir wüssten aus 2. Timotheus 3 in der Endzeit, in der Zeit, in der die Juden wieder heimkehren in ihr Land und den Staat gründen, da werden Menschen auftreten, die werden die Wunder Gottes imitieren können. Ja, und da sind wir wieder bei Matthäus 24, wo wir heute Morgen gesehen haben, dass der Herr Jesus sagt, in der Endzeit werden solche kommen, neue Propheten, die große Zeichen und Wunder tun werden, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das heißt also, die wahren Gläubigen wären in Gefahr, durch diese Zeichen und Wunder in die falsche Richtung gelenkt zu werden. Und nun wird hier gesagt, sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Ja, und dort wurde es schließlich klar, als die Plage mit den Beulen kam. Da kam diese Plage auch über diese Zauber von Ägypten. Und man muss wissen, für die ägyptischen Priester gab es nichts Wichtigeres als, ja, man könnte fast meinen, dass das seien Leute aus dem 21. Jahrhundert, reine Haut. Die haben so viel Wert gelegt, eine perfekte, reine Haut. Und die waren voller Beulen. Und dann heißt es in 2. Mose, dass die sich dann zurückgezogen und geschämt haben. Ihr Unverstand wird offenbar werden. Und so ist es auch geschehen. Leute, die als große Propheten oder Wundertäter bekannt waren, einer nach dem anderen hat fürchtliche Skandale erlebt. Sie haben gemerkt, auch heute Morgen habe ich keine Eigennamen erwähnt. Und bewusst nicht. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, einer der ganz großen Propheten in der charismatischen Bewegung, der war bekannt als der, der größte Treffsicherheit hat. Ja? Da konnte er sagen, hier in diesem Saal ist ein Ehepaar, das hat kein Kind. Und ihr werdet ein Kind bekommen. Und das ist dann geschehen. Solche Voraussagen, die Leute waren gefesselt von ihm. Und das war so ein Beispiel von einem neuen Propheten, der nun wirklich nicht Matthäus 24 entspricht, ja, sondern ein wahrer Prophet. Ja, war's. Später wurde bekannt, dass dieser Mann in Unmoral gelebt hatte. Auch damals, als er so ein großer Prophet war, ja, in Homosexualität gelebt hatte und wurde offenbar, was da ist. Und solche Skandale, ich liebe es nicht, über Skandale zu sprechen, darum nenne ich keine Namen und bringe nicht noch mehr Beispiele. Einfach, aber um zu zeigen, wie sich das Wort Gottes bewahrheitet. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Und das ist ein Riesenproblem, diese Skandale, die auch den Glauben in der Gesellschaft lächerlich machen, wenn dann diese Geldskandale, Frauenskandale und so weiter auffliegen. So eine Schande kommt über unser christliches Zeugnis dadurch. Aber wir wissen, die Bibel hat das uns vorausgesagt. Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden, welcherlei Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in Iconium in Lystra, welcherlei Verfolgungen ich ertrug, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Interessant, er sagt zu Timotheus, du aber hast genau erkannt meine Lehre. Nicht nur so ungefähr, ganz genau. Und das Erste, was Paulus sagt, ist meine Lehre. Und dann kommt mein Betragen, mein Vorsatz, mein Glaube und so weiter. Aber die gesunde, wahre Lehre wird hier an den Anfang gestellt. Weil gesunde, wahre Lehre ist die Basis für ein gesundes christliches Glaubensleben. Ja? Ohne gesunden gesunde Lehre gibt es keinen gesunden Glauben und auch kein eben gesundes Christenleben. Und er lobt Timotheus, dass er ihm gefolgt ist, im Detail, ganz genau. Viele Leute sagen heute, was so, so Details und so von der Bibel, das ist gar nicht wichtig. Ja, wir haben ein schönes Beispiel in Apostelgeschichte 18. Apollos kommt nach Ephesus und der Mann wird beschrieben als ein Mann, der die Dinge von Jesus sorgfältig lehrte. Ja, und dann wurde er von Aquila und Priscilla noch weitergeführt. Aber diese Sorgfalt in der Lehre, das ist das, was der Apostel Paulus hier auch vorstellt. Und Timotheus hat diese Sorgfalt übernommen und dann eben auch gesehen, hinter dieser Lehre, gesunden Lehre, stand auch ein gesundes Glaubensleben. Das genau erkannt, mein Betragen, genau erkannt, mein Vorsatz, mein Glauben, mein Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden. Und dann verweist der Apostel Paulus hier in diesem letzten Brief, im Jahr 67 geschrieben, auf die erste Missionsreise. Apostelgeschichte 13, 14, da kam er nach Antiochia in Pisidien und dann Lystra und Ikonium. Und dort hat der Timotheus die Evangeliumsverkündigung von Paulus gehört und ist ein Messiasgläubiger Jude geworden. Er war jüdisch erzogen, nicht wahr? Hatte eine treue, gläubige jüdische Mutter und auch eine treue, gläubige jüdische Großmutter. 2. Timotheus 1. Ja, und da hat er das Evangelium gehört, hat sich bekehrt. Und da in Apostelgeschichte 13, 14 werden schwere Leiden des Apostel Paulus beschrieben. Und das kannte Timotheus von damals bis auf nächste Nähe. Und das hat ihn beeindruckt. Dieser Paulus gibt alles für die Wahrheit. Und Paulus sagt, du hast das auch so mitbekommen und genau eben verfolgt. Und auch erlebt, wie der Herr treu ist. Aus allen hat der Herr mich gerettet. Und dann kommt eine allgemeine Lehre. Vers 12. Alle aber auch, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Was heißt gottselig? Andere übersetzen fromm. Aber was heißt fromm? Gottselig lässt sich gut erklären. Weil wir kennen das Wort heute im normalen Sprachgebrauch nicht mehr, aber wir kennen zum Beispiel den Gedanken oder den Ausdruck trübselig. Das ist ein Leben voller trüber Gedanken. Und jetzt versteht man auch besser, was heißt leutselig. Das sind Menschen, deren Leben voll von Kontakten sind. Die können nicht ohne andere Leute leben. Und dann gibt es Menschen, die sind redselig. Die müssen die ganze Zeit sprechen, ja, reden. Weniger hören, aber viel sprechen. Und dann gottselig. Das heißt, ein Leben, das erfüllt ist von Gott. Aber hier wird nicht gesagt, alle, die gottselig leben, sondern alle, die gottselig leben wollen. Ich meine, Gott sieht, ob wir es schaffen, ob es uns gelingt. Er sieht aber auch, ob wir es gerne schaffen möchten. Das anerkennt er. Alle, die wirklich so ein Leben führen möchten, wie uns das die Bibel zeigt, die sind hier angesprochen. Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das heißt also, eine Verheißung. Nun, was heißt verfolgt werden? Wir haben hier im Westen nicht erlebt, was unsere Geschwister aus der ehemaligen Sowjetunion erlebt haben. Aber ich sage Ihnen, jedes Mal, wenn ich Kontakt habe mit solchen Leuten, die das noch erlebt haben, bin ich schon darauf aus, von ihnen einiges zu erfahren und ihre Berichte zu hören, weil viele sind gewissermaßen die letzten Zeugen, was da geschehen ist. Ich war einmal, habe ich mit einer Frau gesprochen, die hat erzählt, sie hatte als Kind erlebt, wie ihr Vater von Stalin erschossen worden ist. Ja? Das sind noch Leute, die unter uns sind in der heutigen Zeit, die das noch konkret erlebt haben, aber die werden bald nicht mehr da sein. Und dann ist es Geschichte. Und die Leute vergessen. Ja, und die wurden wirklich schwer verfolgt für ihren Glauben. Aber es ist so, dass im Galaterbrief wird gesagt, dass Isaak von Ismael verfolgt worden sei. Und wenn Sie jetzt nachschauen in 1. Mose, wo diese Geschichte beschrieben wird, heißt es, dass Ismael gelacht hat über Isaak. Das heißt, das Neue Testament beschreibt Lachen über jemanden, Auslachen mit Verfolgen. Da fängt es schon an. Und eben all diese Schmach, diesen Hohn oder einfach so auf die Seite gestellt zu werden, was wir heute in der Gesellschaft hier im Westen erleben, das gehört bereits in diese Kategorie. Und damit das Ganze dann noch intensiver wird, da wird bereits gesorgt. Nicht wahr? Der Nationalrat hat jetzt vor kurzem das bereits verabschiedet, dass wenn man kritisch spricht über verschiedene sexuelle Orientierung und damit verbunden Homosexualität und Gender und so weiter, kann das bis zu 3 Jahren Gefängnis bedeuten. Das ist der absolute Hammer. Wenn jetzt der Ständerat nicht wirklich aufsteht, ja, dazu sind sie ja da. Das ist absolut unakzeptabel, was da geschieht. Da wird wirklich von hinten her wird eine Christenverfolgung und Unterdrückung wird programmiert. Ja? Die wissen ganz genau, was in der Bibel steht. Die wissen genau, dass wir jeden Sonntag und sogar noch mehr, auch unter der Woche, zusammenkommen, die Bibel studieren und die Bibel lehren. Und wir lehren nicht plötzlich etwas Neues. Ja? Dann kriminalisieren sie uns. Und dann Vers 13, böse Menschen aber und Gaukler. Goes heißt einfach Wundertäter, aber Wundertäter, der etwas vorgibt, was nicht ist. Werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Nun, ich habe gesagt heute Morgen, dass Matthäus 24 davon spricht, die Endzeit wird eine Zeit sein von Zeichen und Wundern. Und zwar großen Zeichen und Wundern zur Verführung, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Aber ich habe erklärt heute Morgen, dort steht wirklich, die werden große Zeichen und Wunder vollbringen. Und diese Zeichen werden gemacht im 20. und 21. Jahrhundert. Große Zeichen und Wunder weltweit, in riesigen Veranstaltungen. Aber nicht alles ist ein echtes Wunder. Es gibt auch ganz viel Betrug. Also, wenn einer von einem Wunder erzählt, muss man das nicht einfach sofort glauben. Das kann sein, es kann aber auch sein, dass es einfach ein Betrug war. Ja? Und ja, das sagt einer wirklich, ich bin geheilt worden und läuft so herum. Das geht doch nicht. Der ist überzeugt, ich bin geheilt worden und ich glaube, ich bin geheilt. Und es ist nichts anders geworden. Das sind Gaukler, die sowas machen, ja? Und der Apostel Paulus sagt hier, es gibt solche Verführer, die scheinbare Wunder tun und die werden im Bösen fortschreiten. Es wird also eine Entwicklung geben, in Wellen, indem sie verführen und verführt werden. Und das ist interessant. Verführer können auch selber verführt sein. Nicht alle Verführer sind selber verführt. In Epheser 4 sagt der Apostel Paulus von Irrtümern, die kommen durch die Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Es gibt Leute, die verführen ganz bewusst. Es gibt Leute, die sind 100% überzeugt, dass das, was sie falsch erzählen, die Wahrheit ist. Die sind selber verführt. Aber interessant ist hier, dass der Apostel Paulus in diesem Vers sagt, böse Menschen verführen und werden verführt. Ich meine, wir sind oft geneigt zu sagen, wenn jemand verführt ist, dann ist er grundsätzlich einfach doch unschuldig. Aber hier sehen wir mindestens die Möglichkeit, dass man verführt sein kann, man ist selber schuld. Und es ist eben so, wenn ein Mensch sich gegen die Wahrheit und auch gegen die gesunde Lehre ständig sträubt, dann kann es sein, dass Gott ihn auch fallen lässt in den Irrtum. Aber da hat er eine Verantwortung dafür. Darum, das ist also schon eindrücklich, dass es so hier gesagt wird, verführen und verführt werden. Und jetzt kommt Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Merkt man den Kontrast, du aber. Der Apostel Paulus beschreibt die Entwicklung in der Christenheit. Und jetzt ist es eben schon wichtig zu beachten, der 2. Timotheusbrief ist nicht an eine Gemeinde geschrieben, wie der Epheserbrief, Kolosserbrief, die Korintherbriefe, sondern einen Menschen. Und das hat eine besondere Bedeutung. Diese Dinge sollen ganz persönlich auch an uns gerichtet werden. Und wenn du die Masse siehst, die einen anderen Weg geht, dann siehst du diesen Vers, du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast. Geh nicht auch mit diesen Entwicklungen. Das aber zeigt den Kontrast an. Und als kleine Hausaufgabe, man suche aus dem 2. Timotheusbrief alle Stellen mit du aber heraus. Wunderbare Quelle. Du aber, du aber, du aber. Wiederholt kommt das immer wieder vor. Ganz eine persönliche Ermahnung. Es geht nicht, ob 1000 mit uns gehen, sondern es geht darum, dass ich mich persönlich entscheide für den richtigen Weg. Und nun verweist in Vers 15 der Apostel auf seine Kindheit. Weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Und Kind, für Kind steht hier nicht das übliche Wort Technon, sondern Präfos. Das ist ein Säugling. Die Heiligen Schriften, die du von Säuglingsalter an kennst, die eben seine gläubige Mutter und auch die Großmutter dem kleinen Timotheus weitergegeben haben. Und das zeigt uns auch, es ist wichtig, dass die Kinder biblisch unterwiesen werden. Nicht erst, wenn man denkt, ja, wenn sie dann 4 oder 5 sind, dann können wir mal beginnen mit biblischen Geschichten. Nein, so früh wie es geht. Natürlich, damals hat man auch ein bisschen länger gestillt, als es üblicherweise heute gemacht wird, aber eben so früh wie möglich. Ja, die verstehen es doch gar noch nicht. Ach was, wie lernen kleine Babys reden? Indem man mit ihnen spricht. Und man sollte eigentlich als Mutter oder Vater nicht normalerweise in Babysprache sprechen. Du, bist wieder abgerutscht. Sondern natürlich, weil die Kinder müssen lernen, wie man dann auch als Erwachsener spricht, ja? Und die lernen das. Und man muss ihnen gar nicht erklären, übrigens, das ist ein ganz schwieriges Wort, was ich jetzt brauche, ja? Nein, man muss einfach sprechen. Und die verstehen das. Die lernen, indem man mit ihnen spricht, indem man ihnen biblische Geschichten erzählt. Und sie checken das. Und so hat Timotheus das von Kind auf gelernt. Und da sagt er, die Heiligen Schriften. Aber hier ist ein anderes Wort als später in Vers 16. Alle Schrift. Hier steht wörtlich Grammata, Buchstaben. Die heiligen Buchstaben. Das zeigt, dass die Inspiration der Bibel, das ist nicht so eine Gedankeninspiration, so allgemein, so ungefähr. Nein, bis in jeden Buchstaben hinein. Da kommen die Leute, ich sehe es gerade vor mir, die sagen, ach, das ist Buchstabengläubigkeit, was ihr da habt. Ihr seid eben die richtigen Fundamentalisten, die glauben an Buchstaben. Ja gut, aber ich meine, die Buchstaben sind doch ganz wichtig. Ist ja die Basis. Nicht wahr? Man kann einen Text schreiben in Word, einen ganz schönen Brief, ja? Aber das sind lauter Buchstaben. Ja gut, die sind ja nicht so wichtig. Wichtig ist ja nur der Sinn, die schöne Botschaft. Ja, dann kann man mit der Maus Paste machen. Dann wird der Text ein bisschen dunkler. Und dann eine Taste, die heißt Delete. Und weg sind die Buchstaben. Und was bleibt? Nur noch der schöne Sinn, nicht wahr? Alles weg. Die Buchstaben sind ja die Träger der Gedanken. Und wenn die Buchstaben der Bibel nicht stimmen, dann stimmt auch der Inhalt der Bibel nicht. Aber die Inspiration geht eben hinein bis in die Buchstaben und darum werden sie genannt die heiligen Buchstaben. Aber in Vers 14 sagt der Apostel Paulus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Von wem hat Timotheus gelernt? Außer das, was er als Kind schon von der Mutter und der Großmutter gelernt hatte. Von Paulus? Von Lukas? Auch ein Bibelschreiber, wie Paulus. Ja, da haben wir schon insgesamt 15 Bibelbücher. 16, Apostelgeschichte ist auch von Lukas, ja? Und er hatte noch mit anderen Kontakt. Also Vers 14 spricht eigentlich von der neutestamentlichen Offenbarung. Und man muss wissen, von wem du gelernt hast, das kann man nicht sehen auf Deutsch, ob das Einzahl oder Mehrzahl ist. Von wem? Das kann sein von einer Person oder von mehreren Personen. Aber im Griechischen ist es klar, es ist Mehrzahl. Von welchen Personen, ja? Gerade vor ein paar Tagen habe ich darüber gesprochen in Brasilien. Und in der portugiesischen Übersetzung ist auch nicht klar, ob Einzahl oder Mehrzahl. Also dort muss ich es auch erklären. Aber im Griechischen ist es klar, Mehrzahl. Von welchen Personen du gelernt hast. Gut, Vers 14 ist eigentlich das, was wir im Neuen Testament haben. Vers 15, das, was wir im Alten Testament haben. Und jetzt versteht man, warum Vers 16 beginnt mit, alle Schrift ist von Gott angegeben. Warum alle Schrift? Der Ausdruck Schrift bedeutet im Judentum die Bücher, die zur Bibel gehören. Aber alle Schrift betont, die Schriften des Alten und des Neuen Testaments sind alle von Gott eingegeben, inspiriert. Wörtlich steht hier Theopneustos, von Gott gehaucht. Ja, wenn ich spreche, ich atme dauernd ein, fülle die Lungen. Und dann geht diese Luft da durch den Hals, zwischen den Stimmbändern durch, in den Mundraum, zwischen Zunge und Zähnen, zwischen den Lippen raus. Und so ist Kommunikation möglich. Aber ohne diesen Hauch ist gar keine Kommunikation möglich. Und wenn es hier heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, dann heißt das, die Heilige Schrift, die Bibel, Arte und Ente zusammen, sind die direkte Rede Gottes an uns. Und diese Aussage geht über 2. Petrus 1,21 hinaus. Dort sagt Petrus, dass die Bibelschreiber vom Heiligen Geist getrieben waren, inspiriert waren. Aber da könnte immer noch jemand sagen, aber vielleicht haben die Bibelschreiber eben auch noch eigene Gedanken mit hineingebracht, als sie die Bibel aufschrieben und die haben auch ihr altes und veraltetes Weltbild mit hineingenommen. Nein, hier wird gesagt, das Endprodukt, nämlich das, was geschrieben ist, darum alle Schrift, Graphä, jetzt hier nicht Buchstabe, sondern Graphä, das Geschriebene ist von Gott eingegeben, ist Gottes direkte Rede. Und damit ist klar, Karl Barth war ein Irrlehrer. Er hat sich zwar gesehen als Neo-Orthodoxer, aber er war weder neu noch orthodox. Und er hat gelehrt, warum betone ich Karl Barth, das muss man eben auch noch verstehen, der spielt heute in der evangelikalen Welt eine sehr große Rolle. Gerade schon in Bibelschulen und evangelikalen Ausbildungsstätten. Und er wird so als positiv gesehen. Er war nicht positiv. Der wohnte nämlich nicht mit seiner Frau allein da bei Basel, sondern die Sekretärin auch. Und es war eine Dreierbeziehung. Man kann nicht in der Sünde leben und eine gesunde Lehre verkündigen. Ja, das hängt immer zusammen, Leben und Predigen. Und er hat gelehrt, die Bibel enthält Gottes Wort. Oh, das ist nicht so wie die ganz schlimmen Liberalen, die sagen, das ist überhaupt nicht Gottes Wort. Die Bibel enthält, ja, aber wo? Der eine sagt in Johannes 3, der andere sagt in 1. Korinther 11. Oh, 1. Korinther 11, sicher nicht. Ja. Kann jeder wählen. Nein, das ist eine Irrlehre zu sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Man muss sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Alles, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Wir fahren weiter mit 2. Timotheus 3. Wie schon gesagt, besteht zwischen 2. Timotheus und 2. Petrus eine ganz enge Beziehung. Beide Briefe wurden aus der Todeszelle geschrieben. Und zwar kurz bevor Paulus von Kaiser Nero enthauptet wurde, der 2. Timotheusbrief. Und kurz bevor der Apostel Petrus von Kaiser Nero gekreuzigt wurde, schrieb er den 2. Petrusbrief. Beide Apostel deuten in ihren Briefen an, dass ihr Ende bald bevorsteht. Und dass sie noch einmal das weitergeben möchten durch diese Briefe, was eben ganz wichtig ist. Und darum, wir haben es hier mit Testamenten zu tun an die Gläubigen. Das Letzte wird nochmals ans Herz gelegt. Und nicht wahr, wenn wir wissen, wir haben nicht mehr viel zu sagen, dann konzentrieren wir uns wirklich auf das Wichtigste. Und beide Briefe behandeln die letzten Tage der Christenheit. Und so haben diese Briefe eben einen ganz besonders feierlichen Charakter. 2. Petrus 3, Vers 1. Diesen 2. Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebots des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Interessant, in diesem 2. Brief an die gleiche Gruppe von Menschen geschrieben, wie der 1. Petrusbrief, da wird indirekt verwiesen auf einen bereits existierenden 1. Petrusbrief. Der 1. Petrusbrief wurde an Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung in verschiedenen Provinzen der heutigen Türkei geschrieben, als ein Rundschreiben an die gleichen jüdischen Christen, jüdischen Gläubigen, heute sagt man messianischen Juden, aber das ist das Gleiche wie Judenchristen. Genau das Gleiche, nur ein anderer Ausdruck. An die hat er diese Briefe geschrieben. Also hier haben wir innerneutestamentlich einen Verweis auf eine andere neutestamentliche Stelle. Der 2. Brief verweist auf den 1. Brief. Und beide haben das Thema, durch eine Erinnerung soll das Denken der Gläubigen und ihre innere Gesinnung aufgeweckt werden. Auch da geht es jetzt also um Aufwecken der Gläubigen. Und wir werden sehen, ganz speziell im Zusammenhang jetzt hier mit den letzten Tagen. Und das Erste, was hier gesagt wird, damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte. Das ist das Alte Testament. Im Judentum sagt man Tanach, als Abkürzung für Torah, Neviim, Ketuvim. Das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Das ist das der erste Teil der Bibel, das Alte Testament, und dann sagt er, und des Gebots des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Das ist das Gesetz des Messias. Der Herr Jesus hat seine Worte den Aposteln weitergegeben, zu Lebzeiten, als er 3 Jahre öffentlich herumreiste im Land Israel, und danach durch den Heiligen Geist. Denn in Johannes 16 sagt er, der Heilige Geist wird kommen, und er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten haben die Apostel und neutestamentlichen Propheten weitere Offenbarungen bekommen. Und das ist gewissermaßen hier Altes Testament und Neues Testament. Ganz im Anschluss vorhin, wenn ich zurückgehe, an 2. Timotheus 3, Vers 16, das eben auch meint Ate und Ente, beziehungsweise Ente und Ate. Ja? Ente und Ate und hier Ate und Ente, wenn wir die Reihenfolge beachten im Text. Vers 3. Indem ihr zuerst dieses wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Interessant. Petrus schreibt im Jahr 66, In den letzten Tagen werden Spötter kommen. Also die letzten Tage sind für ihn noch zukünftig. Er sagt nicht, jetzt sind Spötter da, sondern in den letzten Tagen werden Spötter kommen. Also er meinte tatsächlich nicht, er sei schon in der Endzeit. Nicht wahr? Es gibt Leute, die sagen, ach, schon der Apostel Paulus meinte, er sei in der Endzeit und die Entrückung würde zu seinen Lebzeiten stattfinden. Hat sich alles gar nicht so erfüllt, nicht wahr? Und dann gibt es noch Ärger, die sagen, und Jesus Christus hat sich ja damals auch geirrt. In Matthäus 16 sagt er, es sind gewisse hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seiner Herrlichkeit. Seht ihr? Und er hat sich geirrt. Könnten die auch ein bisschen weiterlesen als nur bis Matthäus 16? In Kapitel 17 kommt der Berg der Verklärung. Und da erschien der Herr Jesus in Herrlichkeit, so wie er einmal in der Zukunft als König der Welt kommen wird. Und es waren Petrus, Jakobus und Johannes, die haben eben den Tod nicht sehen müssen, bis sie den Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit als triumphierender Messias gesehen haben. Auf dem Berg der Verklärung, auch in den parallelen Evangelien ist das immer so zusammen. Gewisse, im Griechischen nicht etliche, besser hier, gewisse werden den Tod nicht sehen, bis sie die Herrlichkeit gesehen haben, des Menschensohnes. Gleich nachher kommt das. In allen parallelen Berichten ist das so. Ja, also der Jesus hat sich nicht geirrt. Und Petrus schreibt hier, in den letzten Tagen werden Spötter kommen. Das heißt, es wird so lange gehen, bis die Wiederkunft Christi stattfinden würde, dass das Anlass gibt für die Spötter, die sagen, worauf wartet ihr noch? Es ist ja so lange gegangen und nichts ist geschehen. Also, es musste lange gehen. Das war ja vorausgesagt. Und überhaupt, im Matthäusevangelium, Kapitel 25, das Gleichnis von den Talenten. Ein Mann übergibt seinen Knechten Talente, sagt, dass sie handeln sollen, gewissermaßen bis er wiederkommt. Er geht in ein anderes Land und dann heißt es, nach langer Zeit kehrt der Herr dieser Knechte zurück. Und dieser Herr ist niemand anders als Jesus Christus, der gekommen ist und er hat seinen Nachfolgern Aufträge erteilt, aber er selber ging weg in den Himmel. Und erst nach langer Zeit sollte er zurückkehren. Das war eh klar, dass es lange gehen würde bis zur Wiederkunft Christi. Schon das Matthäus-Evangelium sagt das. Nach langer Zeit kehrt der Herr zurück. Und das ist ein Bild davon, wie Jesus Christus einmal als der Richter wiederkehren wird zur Abrechnung. Und übrigens, der Apostel Paulus, natürlich sagt in 1. Thessalonicher 4, wo er von der Entrückung spricht, dass der Herr selbst kommen wird. Mit der Stimme eines Erzengels, mit gebietendem Zuruf und die Toten in Christus werden auferstehen. Und wir, die Lebenden, werden dann zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ja, er sagt, es wird zwei Gruppen geben bei der Entrückung. Die verstorbenen Gläubigen, die werden auferstehen. Und es gibt die Lebenden, die werden dann lebend entrückt werden, ohne den Tod zu sehen. Damals lebte der Apostel Paulus noch. Darum macht er sich eins mit denen, mit der Gruppe, die noch lebt. Im Gegensatz zu denen, die in Thessalonich, es gab Todesfälle, gerade kurz vorher, gestorben waren. Dann sagt er nicht, wir, die Verstorbenen, nein, er lebt ja noch. Wir, die Lebenden, werden dann mit denen, die auferstehen werden, entrückt werden. Also er macht sich einfach eins mit der Gruppe der Lebenden. Das ist ganz normale Sprache in der Bibel, nicht wahr? Und dann vielleicht noch ein Beispiel. 5. Mose 28. Der Gesetzgeber Mose spricht über Segen und Fluch. Und dann sagt er zu dieser Generation von Israeliten, die damals, noch bevor sie mit Josua über den Jordan gingen ins Land, vor ihm standen. Und er sagt, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Da kündigt er an, es wird zur babylonischen Gefangenschaft kommen. In der Zeit, wo Israel noch einen König haben wird. Und die würden zu einer anderen Nation weggeführt werden. Nun, die Israeliten, die damals vor Mose standen, die haben 1000 Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft gelebt. Aber er sagt, ihr, der Herr wird dich und deinen König wegführen zu einer anderen Nation. Warum? Ja, weil diese Generation damals stand für das Volk Israel. Von allen Generationen. Ja? Und darum sagt er, dich, weil sie eben, die damals lebten, repräsentierten das Volk Israel. Das Volk Israel würde nach Babylon kommen. Später, das war jetzt Vers 36, in 5. Mose 28, dann lesen Sie weiter, Vers 64. Der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Nun, das hat sich erfüllt ab der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Da wurde das jüdische Volk aus dem Land herausgerissen und schließlich unter alle Nationen der Welt zerstreut. Und das haben die nicht erlebt. Aber diese Generation damals stand für die Generation, die einmal diese weltweite jüdische Zerstreuung erleben sollte. Das ist die normale Art, wie die Bibel spricht. Wir müssen nicht der Bibel sagen, wie man Hebräisch spricht, ja? Sondern wir müssen Bibelsprache lernen, indem man die Bibel gut liest. Und darum, der Apostel Paulus sagt, wir, die Lebenden, werden entrückt werden. Und die Verstorbenen, die werden auferstehen. Aber Petrus macht hier klar, in der Endzeit kommen die Spötter. Weil es so lange dauern würde, von der Anfangszeit bis zur Endzeit, bis zum zweiten Kommen des herrschenden Messias. Übrigens, der Apostel Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Auch er glaubte nicht, dass er in den letzten Tagen, in der Endzeit lebte, sondern er spricht aus der Todeszelle in zukünftiger Form von der Endzeit, wie es sein würde. Nochmals ein Beweis. Also wenn Leute erzählen, die Endzeit sei schon seit 2000 Jahren, es ist falsch. Es stimmt einfach nicht. Sonst könnte der Apostel Petrus nicht sagen, in der Endzeit kommen dann Spötter. Und Paulus kann nicht sagen, dies wisse, dass in den letzten Zeiten schwere Zeiten sein werden. Und nochmals, Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns gesprochen im Sohn und so weiter. Am Ende dieser Tage, eben das, er beschreibt die Tage, wie Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Propheten geredet hatte. Das ist das Alte Testament. Und am Ende dieser Tage des Alten Testaments kam der Sohn Gottes. Und Gott hat durch ihn gesprochen. Aber er sagt nicht am Ende der Tage zu uns gesprochen, sondern am Ende dieser Tage. Wenn man in Daniel 8 liest von dem Ende der Tage, und auch an anderen Stellen im AT, das ist immer das, was wir verstehen unter Endzeit. Wenn die Juden heimkehren und so weiter, ja? Und dann Drangsal und ja, Sie verstehen. Man muss die Bibel genau lesen und sich nicht eben reinlegen lassen von solchen Formulierungen, die am Schluss nur Chaos anrichten. Man versteht dann nicht mehr richtig. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Es wird lange gehen und dann kommen Spötter, weil es so lange geht und die sagen, ja, seht ihr, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Er kommt ja gar nicht. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an, sagen diese Spötter. Also, was wollen sie damit sagen? Sie wollen sagen, vergesst das mit Wiederkunft Christi. Das Leben geht immer weiter. Es geht immer weiter. Ja, das ist so das Denken. Das Leben geht irgendwie immer weiter. Ich war auf einem Livestream. Auf YouTube gibt es einen Vortrag von Sascha Götte über Endzeit. Und zwar hat er bewusst gesagt, ich spreche jetzt nicht über Matthäus 24. Andere haben darüber gesprochen. Aber als Wirtschaftsfachmann, er ist Professor an der Hochschule in Luzern und in Fribourg an der Universität, als Fachmann für Wirtschaft hat er da abgehandelt, dass die ganzen Energiefragen heute so dramatisch sind, dass es eindeutig klar ist, der Punkt kommt, wo gar nichts mehr läuft. Es ist mathematisch ganz eindeutig klar. Und dabei hat er sich besonders auf ein spezielles Fachbuch abgestützt, bei seinen Aussagen, von einem Spezialisten, der das ganz klar sagt. Aber dieser Spezialist sagt nicht, der Punkt kommt, wo dann alles endgültig zusammenbrechen wird, sondern er sagt, es ist ja schon immer weitergegangen. Darum wird es da auch weitergehen. Aber er zeigt mathematisch, es geht nicht mehr weiter. Wirklich, der Punkt kommt. Wir haben gar nicht diese Energie, die es brauchen würde, um weiterzumachen. Aber es ist in der Vergangenheit auch immer weitergegangen. Ja, das ist diese Argumentation. Seitdem die Väter schlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Nie erlebt man in der Geschichte, dass Gott plötzlich eingreift. Dass plötzlich dieser Kreislauf, nicht wahr? Morgen steht man auf, frühstückt, dann macht man etwas den ganzen Tag. Ja, zum Beispiel arbeiten und so. Und dann ist man wieder am Abend und zwischendurch übrigens auch nochmals. Und dann geht man wieder schlafen und am nächsten Tag sogar immer der gleiche Kreislauf. Im Prinzip wie bei den Kühen, oder? Die stehen auch am Morgen früh auf, die essen, machen etwas und dann schlafen sie wieder. So, ein Kreislauf. Geht immer weiter. Und die argumentieren so, nie ist das Geschehen in der Geschichte, dass Gott plötzlich diesen normalen Kreislauf des Lebens durchbrochen hätte. Durch ein göttliches Eingreifen. Und nun sagt Petrus weiter, denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen. Dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus dem Wasser heraus und bestehend inmitten der Wasser, durch das Wort Gottes, durch welche Wasser die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Schon erstaunlich, wie kompliziert ein ehemaliger Fischer schreibt. Ja, also, aber gehen wir der Reihe nach. Zuerst sagt er, diesen Menschen, die so spotten über die Wiederkunft Christi und sagen, es ist unmöglich, dass plötzlich Gott kommt und eingreift, ihnen ist Wichtiges verborgen. Und zwar nicht, weil man es ihnen nie erzählt hätte, sondern weil sie es nicht wissen wollen. Das bedeutet, nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen. Es ist möglich, dass uns Dinge unklar sind, weil wir sie gar nicht wissen wollen. Ja, was jetzt aber? Hier sagt er, es ist ihnen verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde. Ich war, die Bibel beginnt im ersten Satz, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann geht es weiter, in diesem 6-Tage-Schöpfungswerk, aber beim dritten Tag, da ist die Erde übrigens beschrieben, so wie hier auf dem Bild links, von Wasser bedeckt. Alles ist von Wasser bedeckt. Ich war auch schon im Vers 2. Und die Erde wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ja? Tehom meint tiefe, rauschende Wassermenge, also Ozean. Alles ist bedeckt. Und erst am dritten Tag sagt Gott, dass das Trockene erscheinen soll. Und Gott nennt das Trockene Land und die Sammlung der Wasser nennt er Meer. Nun, was ist geschehen am dritten Tag? Da wurde der Meeresboden aufgefaltet. Das ist die erste geologische Auffaltung der Erdgeschichte. Und so erschien das Festland. Yabasha, das Trockene, ist noch heute im Hebräischen der Ausdruck für ein Kontinent. Lass das trocken auf Hebräisch. Yabashan, so spricht Netanyahu. Das Trockene. Ja, eben durch die Aufwaltung erscheint dieses Land, weil Gott gesprochen hatte am dritten Tag. Also damals, das war nicht einfach so Naturgeschichte. Und da hat es ein bisschen gedrückt und gefaltet. Nein, Gott spricht und dann erscheint das Festland. Darum steht hier, ihnen ist verborgen, dass von alters her Himmel und waren nur eine Erde. So wie das in 1. Mose 1 beschrieben wird. Eine Erde, entstehend aus dem Wasser heraus am dritten Schöpfungstag und dann bestehend inmitten der Wasser. Das Trockene wurde nicht mehr vom Wasser überschwemmt. Aber, sagt Petrus weiter, durch dieses selbe Wasser ging dann in der Sintflut die ganze Welt von Wasser und überschwemmt wieder unter. Also er spricht hier von der Schöpfung nach 1. Mose 1 und von der Sintflut nach 1. Mose 6 bis 9. Und Petrus sagt, in der Endzeit, diese Spötter, die werden nicht glauben an den Schöpfungsbericht der Bibel und nicht glauben an den Sintflutbericht der Bibel. Weil sie das einfach nicht wollen. Nun ist es aber interessant, bis 1800 glaubten praktisch alle Geologen an eine Sintflut. Man hat die Erdschichten und die Fossilien ganz allgemein erklärt als eine Folge der Sintflut. Und da gab es auch Leute, die dachten an mehrere Sintfluten und mehreren Katastrophen. So wurde das erklärt. Und die Wende kam 1830 mit Charles Lyell. Charles Lyell hat das alles etwas anders gesehen. Mit Sintflut, das hat er gehasst, diesen Gedanken. Wenn man die Erdschichten erklärt und die Fossilien durch eine Sintflut, dann würde man ja glauben, dass es einen Gott gibt, der eingreift und die Menschen für ihre Sünden einmal zur Rechenschaft zieht und sie richtet. Nein, das kann nicht sein. Wir müssen das anders erklären, nicht durch eine Katastrophe, sondern durch ganz normale Abläufe, wie wir sie jeden Tag beobachten können. Nicht wahr? Da regnet es und das nimmt Schlamm und Erde mit, führt das weiter über Bäche in Flüsse und es gibt Winderosionen, die das Material in Bergen und wo auch immer abtragen und es wird wieder weiter transportiert. Das ist Erosion, so wie man das tagtäglich erlebt und das wird dann eben abgetragen und an anderen Orten wieder aufgeschüttet. Sodass eben Erdschichten entstehen in langen Zeiten, Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter, in Millionen von Jahren, nicht in einer Katastrophe. Er hasste den Gedanken von Katastrophen. Das hat er 1838 in einem Buch veröffentlicht und dieses Buch bekam Karl, besser bekannt als Charles Darwin, als Geschenk mit, als er auf die Weltreise ging mit der Beagle. Und das war ja ganz wichtig zur Entwicklung seiner Evolutionslehre. Und hat das studiert. Wow, dieser Charles Lyell. Es war kein Geologe gewesen, sondern ein Rechtsanwalt. Ja? Und er, Charles Darwin, hatte einen Bachelor in Theologie, aber weil ihm das irgendwie nicht so passte, hat er dann auch nicht mehr weitergemacht. Ja, und als Theologe hat er dann, also halber Theologe, hat er dann die Evolutionstheorie entwickelt. Und da sagte sich, der Rechtsanwalt gibt mir genau die Grundlage. Das ist alles allmählich entstanden. Nie hat Gott mit einer Sintflut eingegriffen. Alles ist immer gleich geblieben von Anfang an, ja? Von der Entstehung. Gut, da könnte einer sagen, aber die sagen, seit Anfang der Schöpfung. Ja, die Atheisten, die glauben auch an Schöpfung. Nicht wahr? Man muss nur mal das Buch lesen von Stephen Hawking. Und zwar dieses ganz neue Buch, wie man damals sagte, 2010. Das war nicht wirklich neu, aber über den Urknall. Und da sagte er am Schluss, das Universum habe sich selber erschaffen. Ja. Es ist nicht ganz logisch, nicht wahr? Weil etwas, das erschaffen wird, kann nicht schon vor der Erschaffung bestanden haben. Aber wenn das Universum sich selber erschaffen sollte, sollte es schon bestehen, bevor es besteht. Ja. Aber das schreibt er. Lesen Sie wenigstens die letzte Seite oder das ganze Buch und es ändert aber nichts daran. Aber er glaubt ja an Schöpfung. Nur, die Schöpfung ist nicht der Gott der Bibel, sondern für ihn die Natur, die noch nicht bestand. Ja? Das Universum erschafft sich selber. Aber die glauben schon an Schöpfung. Schöpfung meint einfach Ursprung der Materie und der Energie. Ja, und so sagen die, alles war immer gleich, keine Katastrophe. Und das nennt man Uniformitarianismus. Dieses komplizierte Wort heißt, alles war immer gleich, uniform, ja? Von Anfang an. Nie hat Gott eingegriffen. Sie glauben nicht an Gottes Eingreifen in der Schöpfung. Und dass die Erde einmal bedeckt war in der Schöpfung von Wasser, dann kam zwar das Festland hervor, aber später in der Sintflut wurde das Festland wieder überspült vom Wasser. Denn die Bibel sagt ja in der Sintflutgeschichte, da kam nicht nur Wasser von oben. Nein, der größte Teil kam von unten. Alle Quellen der Tiefen, Tiefen heißt Tehom, wie in 1. Mose 1, Vers 2, das sind Ozeantiefen, die brachen auf und so kamen die Tsunamis und haben die ganze Erde überspült. Wir haben genügend Wasser auf der Erde, um den ganzen Globus 2,7 Kilometer zu überdecken. Wenn wir die tiefen Ozeanbecken und die Meeres- und die Berghöhen ausgleichen würden. Ja? Aber am Schluss der Sintflut, sagt Psalm 104, hat Gott dann wieder eine Auffaltung gemacht und so ist das Wasser dann zurückgeflossen. Das Wasser ist da für die Sintflut. Aber das ist doch der Hammer. Hier sehen Sie den Mars rechts, diese rote Wüste. Sogar von Auge sieht man, wenn man den Mars sieht, rotes Licht. Das ist die rote Wüste. Und man sucht nach Wasser auf dem Mars. Und man sieht so geologische Formationen, die weisen hin, da muss ja was mit Wasser geschehen sein. Aber man muss das Wasser suchen. Auf der Erde ist 70% von Wasser bedeckt, auch heute noch. Auf dem Mars muss man das suchen. Und trotzdem, in der wissenschaftlichen Literatur findet man die Überzeugung, dass es eine Sintflut gegeben hat auf dem Mars. Früher mal. Und zwar vor 1 Milliarde Jahre. Und es habe bis vor einer Milliarde Jahre habe es 1 Milliarde Jahre geregnet auf dem Mars. Ja? Und es habe eine Sintflut gegeben. Dort ist das möglich, dass man das glaubt, auch als Atheist. Aber bei der Erde, wo man das Wasser hat, Märchen. Ja. Aber das kam also auf, dieses Denken im 19. Jahrhundert. Ja? Und Darwin hat das übernommen und hat da die Evolutionstheorie eingebaut. Es war immer alles gleich. Und dann ist er 1882 gestorben und dann kamen die Juden. In seinem Todesjahr kamen die Juden aus aller Welt. Haben sie begonnen heimzukehren und Endzeit beginnt. Und im 20. Jahrhundert hat immer mehr die allgemeine Masse dieses Denken übernommen, wo man über 1. Mose 1 und 1. Mose 6 bis 9 spottet und das überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dieses verborgen. Das heißt also, in der Endzeit würde man nicht mehr glauben an 1. Mose 1 und an die Sintflut nach 1. Mose 6 bis 9. Das ist so. Aber das war nicht im 16. Jahrhundert so. Da haben die Leute an die Sintflut geglaubt. Auch nicht im 12. Jahrhundert, auch nicht im 8. Jahrhundert. Nein, im 20. und 21. Jahrhundert ist das so. Und die Spötter sagen, ihr glaubt, dass Jesus Christus kommt und dann wird einmal dieser ganze, jetzt hätte ich fast gesagt, Kuhkreislauf, nein, Menschenkreislauf durchbrochen. Unmöglich. Alles war immer gleich. Nun, Petrus sagt in Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer behalten. Auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Er sagt, es wird schon noch ein Gericht geben über die ganze Schöpfung. Aber dann nicht mehr mit Wasser, sondern mit Feuer. Das wird der Weltuntergang sein, aber das ist erst für nach dem tausendjährigen Friedensreich. Und dann sagt er Vers 8, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Das heißt, Gott ist der Zeit nicht unterworfen. Das bedeutet nicht, ein Tag in der Schöpfung bedeutet tausend Jahre, sondern ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Das heißt, Gott ist dem Ablauf der Zeit nicht unterworfen. Das kann man nicht verstehen. Früher, und heute ist es immer noch schwierig, aber früher konnte man es nicht verstehen. Man dachte, Zeit ist doch absolut. Die Zeit geht doch einfach weiter. Und wenn das für uns so fix ist, dann muss es für Gott auch fix sein. Bis Albert kam. Ich meine, Albert Einstein. Und er hat festgestellt, nein, die Zeit ist relativ. Und zwar ist die Zeit gebunden an den Raum. Man kann es nicht trennen. Die Zeit hängt mit dem Raum zusammen. Ja, darum steht, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dort fing die Zeit an. Im Anfang. Dort begann es zu ticken. In Verbindung mit, als Gott den Raum, den Himmel, das Universum geschaffen hat und die Erde. Aber eben die, für Gott ist das anders. Er ist nicht Raum und Zeit unterworfen wie wir. Er ist allgegenwärtig. Und darum absolut ewig. Und darum, Zeit ist für ihn etwas ganz anderes als für uns. Für uns sind 2000 Jahre viel. Für Gott ist es ganz anders. Er steht über der Zeit. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer behalten, auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das haben wir gelesen. Aber Gott steht eben über Raum und Zeit. Er ist der, der war und der, der ist und der, der kommt. Und er wird genannt in der Bibel Jahwe auf Hebräisch, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Vers 9. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und darum hat er so lange gewartet, zugewartet. Und hier sagt Petrus zu den Gläubigen, er ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Aber sie waren ja schon gerettet. In 1. Petrus 1 sagt er, ihr seid erlöst durch das Blut Christi. Ja, aber wir haben Angehörige. Und solche, die uns als Freunde auf dem Herzen liegen, ganz besonders. Und Gott weiß, wie schlimm das für uns ist, wenn die verloren gehen würden. Und darum ist er langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Er möchte, dass alle umkehren könnten. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Der Tag des Herrn beginnt mit der großen Drangsal und dem Kommen des Herrn Jesus als König und dauert das ganze tausendjährige Reich hindurch. Und darum sagt Petrus, an welchem die Himmel vergehen werden. Am Ende des tausendjährigen Friedensreiches. Mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber in Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Interessant. Die Philosophen im Altertum haben geglaubt, Atome, das heißt Unteilbare, kann man nicht mehr teilen. Und der ehemalige Fischer sagt, die Elemente werden im Brand aufgelöst werden. Und dann gibt es Feuer. Ja, noch bevor Albert und andere gekommen sind und gesagt haben, jawohl, man kann das auflösen. Und es gibt dann ziemlich viel Feuer. So wird einmal die Schöpfung aufgelöst werden. Und dann sagt Petrus, da nun dies alles aufgelöst wird, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und nicht beschleunigt, also übersetzen, sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen. Oh, das ist der Kernfusion. Auch erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Aber der ehemalige Fischer schreibt von Elementen, die zerschmelzen. Wow. Und da gibt es ziemlich viel Feuer. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und dann sagt Petrus, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch ohne Flecken und tadellos von ihm erfunden zu werden in Frieden. Also wenn wir wissen, dass Gott einmal diese ganze Welt auflösen muss, alle Elemente werden aufgelöst, dann müssen wir uns fragen, alles geht vorbei. Was ist wichtig im Leben und was nicht? Und dann sagt ihr, dann müsst euch klar sein, dass es so wichtig ist, dass wir ein Leben führen in Reinheit vor dem Herrn. So wie Daniel sich entschlossen hatte, Daniel 1, dass er sein Leben rein erhalten will, das muss unser Entschluss sein. Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Also Gott wartet. Darum diese 2000 Jahre. Er möchte noch so viel wie möglich die Türe öffnen zur Errettung. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie? Paulus hat einen Brief geschrieben an dieselben Juden in der Diaspora? Das kann nicht der 1. Korinther und der 2. sein. Auch nicht Epheser, auch nicht Kolosser. Welcher Brief könnte das sein? Alle 13 Paulusbriefe passen nicht darauf. Ja gut, vielleicht ist es ein verloren gegangener Brief. Aber lesen wir mal weiter. Unser geliebter Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Oh, hier wird klar, dieser Brief, Rundbrief an jüdische Gläubige, gehört zur Heiligen Schrift. Ist das der Hebräerbrief, von dem die Christen im Osten von alters her gesagt haben, er ist von Paulus? Ja, ja. Aber was schreibt denn Paulus im Hebräerbrief, wenn der wirklich von ihm ist? Er sagt ständig, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja, der Apostel Paulus hat gerade das geschrieben, die Langmut des Herrn ist da. Jetzt ist noch Gelegenheit, umzukehren, wirklich umzukehren. Heute. Das ist genau, was er da schreibt. Und nach der ihm gegebenen Weisheit, oh ja, der Hebräerbrief zeigt, da schreibt einer, der so tiefe Weisheit hat, wie das Alte Testament auslegt. Es ist gewaltig. Ja, der Hebräerbrief wird hier zitiert. Im 2. Petrusbrief, innerhalb des Neuen Testaments. Und dann sagt er, ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Die Ruchlosen, Athesmoi im Griechischen, heißt die, die jede Moral über Bord werfen. Das passt genau auf die 68er. Und das ist ein Irrwahn, was die gebracht haben, bis hin zum Genderwahn heute. Die wissen nicht mal mehr den Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja? Und dabei, ich habe das 6-mal erlebt, wie das geht bei einem Baby. Ja? Und ich war mit Wehen und so und Presswehen und viel Emotion und dann die große Freude. Und was macht man dann? Oh, ein Mädchen. Oh, ein Junge. Das ist doch das Erste, was klar wird. Ja? Und die wissen nicht mehr, was der Unterschied ist. Die sagen, ja, diese Jungs. Ja, wieso sagen sie Jungs? Also diese, ja, 3-, 4-, 5-jährig, die sollen selber wissen, ob sie ein Mädchen sein wollen oder ein Junge. Ach so, die sollen mit 5 wissen, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sein wollen, aber mit 16 sind sie nicht mal verantwortlich für das, wenn sie irgendeinen Blödsinn anstellen. Ja? Oh. Für das sind sie zu jung, ja? Die müssen 18 sein, um in den Knast zu kommen. Aber mit 5 können sie entscheiden, ob sie eine Frau werden wollen oder ein Mann. Ist unglaublich, unglaublich. Ja. Jetzt käme ich wahrscheinlich in den Knast, wenn der Ständerat nicht aufsteht gegen dieses schreckliche, verderbliche Gesetz. Eben, das ist der Irrwahn der Ruchlosen, der Athesmoi. Und die Gläubigen sind in der Gefahr, mitgerissen zu werden. Und darum ist es so wichtig, dass wir durch das Wort Gottes uns immer wieder sagen, Gott verurteilt das. Und unverheiratetes Zusammenleben bezeichnet die Bibel als Hurerei, als Unzucht. Und wir dürfen uns nicht an diese Dinge gewöhnen, sonst haben wir uns mitreißen lassen durch den Irrwahn der Ruchlosen und fallen aus unserer eigenen Festigkeit heraus. Aber dann kommt Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Am Schluss werden unsere Augen auf den Herrn Jesus gerichtet und werden ermutigt, das Wort Gottes täglich zu studieren. Und das Ziel soll sein, nicht einfach, dass wir viel wissen, sondern dass unser Herr Jesus immer größer wird. Und dadurch werden wir eben gefestigt, um in diesen letzten Tagen überhaupt bestehen zu können und nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen zu werden. Und schön, das Ganze schließt, bevor er dann gekreuzigt wird, mit einem Lob. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Und hätten wir jetzt noch mehr Zeit, aber wir haben es nicht, würden wir noch durch Judas, durch den Judasbrief, kurz so Vers für Vers hindurchgehen. Und so aktuell bis auf den heutigen Tag, gerade für die Endzeit geschrieben. Und das Ganze hört dann auch mit Lob auf. Judas heißt übrigens Lob. Jehuda, Lob. Und er endet mit: Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.